Gott hat unser Leben so eingerichtet, dass in unserem Leben alles wachstümlich geschieht, dass wenn kleine Dinge gesät werden, bei der Ernte etwas Größeres daraus hervorgeht. Klassisch ist diese Stelle aus den Sprüchen: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Nicht umgedreht. Es gibt also, anders als in der Physik, wo durch Reibung alle Energie aufgezehrt wird, nicht wirklich aufgezehrt, aber sich jede Bewegung verlangsamt und jeder Prozess in einer geringeren Ordnung endet, gibt es in der Ordnung des Lebens einen genau gegenteilige Gesetzmäßigkeit. Dass nämlich aus geringen Ursachen große Wirkungen entstehen. Das wissen viele Leute nicht. Und weil wir so umgeben sind von unseren Alltagserfahrungen, dass nämlich große Pläne zu kleinen Nummern verkümmern und dass große Hoffnungen sich scheinbar in nichts auflösen und dass alles, was wir mit gewaltiger Mühe anfangen, sich leicht aufhalten lässt und dann doch nichts wird, daraus schließen viele Menschen, dass das generell auch im Leben so sei. Egal, was man auch in Bewegung setzt, die Wirkung davon hört sowieso bald auf. Also ist es auch nicht so wichtig, was man tut. Aber im Leben ist es genau umgedreht. Selbst kleine Dinge, die ein Mensch sieht, werden im Laufe der Zeit groß. Das kann uns einerseits ermutigen, das soll uns auch ermutigen, das muss uns andererseits vorsichtig machen. Man hat ja dann wahrscheinlich den berühmtesten Spruch zu Saat und Ernte, zumindest in frommen Kreisen, schnell im Ohr. Was ist der? Aus Galater 6, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Gerade in gläubigen Familien wird das manches Mal als eine Drohung ausgesprochen und Kinder wachsen unter dem Druck aus, oh weia, Hauptsache, ich mache niemals einen Fehler. Das wird ganz böse bestraft. Aber normalerweise ist dieses Prinzip Saat und Ernte so weit um uns verbreitet und zwar gegenläufig, noch, ich sage das bewusst, als biologisches Gesetz und als geistliches Gesetz gegenläufig zu der physikalischen Gesetzgebung um uns herum. Das unterscheidet nämlich Leben von Unbelebten. Dort wird tatsächlich aus großen Explosionen zum Beispiel irgendwann nur noch ein kleines Echo, wenn man nur weit genug entfernt ist oder wenn nur genug Zeit vergeht, mit biologischen, also mit dem Leben, in zusammenhängenden Dingen ist es genau umgedreht. Ein kleiner Same wird im Laufe der Zeit bei geeigneten Bedingungen zum ganzen Wald. Und Gott hat es so eingerichtet, sehr frühzeitig, natürlich, mit der Schöpfung. Wo begegnet uns das? Bei der Schöpfung unausgesprochen als Saat und Ernte.
Und Frucht bringen soll noch sein.
Genau. Das hat mit der Fruchtbarkeit zu tun. Ja? Alles soll wachsen nach seiner Art und dem Menschen wird als Segen Gottes mit auf den Weg gegeben, seid fruchtbar und mehret euch. Dort ist das Prinzip von Saat und Ernte nicht direkt angesprochen, hat aber als grundsätzliches Lebensgesetz die erste Anwendung. Gott schafft nicht jeden Menschen neu, sondern hat ihn einmal geschaffen, mit der Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Seinen eigenen Samen praktisch auszusehen. Und dann wächst das Leben Man weiß bis heute nicht genau wie, geht seinen eigenen Weg, seine eigenen Bahnen. Wenn wir das bei diesem Seminar haben, dann beziehen wir das, möchte ich das aber auch auf so geistliche Ebenen bezogen wissen. Unser geistliches Leben ist ja auch Leben und unterliegt damit nicht physikalischen, sondern biologischen Gesetzmäßigkeiten. Dass eben auch wie bei allem, was lebt, sich das nicht abschwächt, sondern dass die Fähigkeit zur Potenzierung hat. Und zwar in beide Richtungen, zum Negativen und auch zum Positiven. Es wirkt also auch in unserem geistlichen Leben nicht das physikalische Gesetz der Reibung und der Aufzehrung, sondern der Potenzierung, des Sehens und des Erntens von mehr als dem, was man gesät hat. Wie gesagt, kennen wir aus dem Biologieunterricht, kennen wir aus unserem Kleingartenhobby, falls wir sowas betreiben, und kennen wir auch im Alltag, dass nicht alles, was gesät wird, auch gut wächst. Manches geht gar nicht auf. Also es braucht bestimmte Lebensbedingungen. Saat und Ernte braucht natürlich auch entsprechende Bedingungen, dass es gut gelingt. Aber Gott hat ausdrücklich dieses Prinzip als ein feststehendes, bis in die Ewigkeit hineinreichendes Prinzip gegeben. Wann? Nach der Sintflut. Es war also nicht nach der Schöpfung, sondern erst nach der Sintflut. Bis dahin, glaube ich, haben die Menschen dieses eherne Gesetz des Sehens und Erntens wohl beobachtet, aber noch nicht verstanden. Erst nach der Sintflut dürfte so richtig das Bewusstsein für die absolute, für das absolute Risiko und seine Nebenwirkungen von allem, was man tut, bis zu den Menschen durchgedrungen gewesen sein.
Ja. Ich habe das mal so verstanden, die Hypothese halt, dass erstens da eigentlich der Jahreszeitenwechsel überhaupt existiert hat und dass das vorher eigentlich eine immerwährende, also so habe ich das gerade gedacht, dass es jetzt irgendwann mal nicht vorher vor dem
Also ich glaube, das, was du sagst, hat durchaus eine Berechtigung, wenn man ja von der kreationistischen Weltsicht ausgeht. Das hat ja sehr, aus meiner Sicht zumindest, sehr ernstzunehmende und absolut logische Kausalketten, wie vorsintflutliche und nachsintflutliche klimatische und geologische Besonderheiten sich unterschieden haben. Also diese Dunstglocke um die Erde, diese absolute Abschirmung kosmischer Strahlung, deswegen diese extreme das extreme Lebensalter, deswegen die andersartige Lebensform, wenn man das sogar will, als heute.
Er hat ja gesagt, zu den von jetzt an, dass du mit Schweiß deinen Ackerboden betreiben musst. Das war ja vorher, also das kam ja erst da, diese Aussage.
Der Ackerbau ist vorneweg gewesen, ganz klar.
Aber nicht mit Schweiß, einfach. Also nicht mit Last und Mühe und Kiesbillen und Dornen. Oder? Weil sonst wäre es ja die Aussage nicht notwendig gewesen, wenn das eh schon immer da gewesen wäre.
Also ich denke, dass das einen anderen Fokus hat, dass man das so nicht miteinander vergleicht. Die Aussage, die uns nach der Sintflut begegnet ist. Das lesen wir dann mal, letzter Vers im Kapitel 8 und die ersten Verse von 9. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern. Von jedem Tier werde ich es einfordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele oder das Leben des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Das ist also ein zweiter Segensbund, den Gott hier mit den Menschen macht. Nach dem ersten adamitischen Segen ist das der, oder dem adamitischen Bund, ist das der Noah-Bund und der Noah-Segen. Der verändert alles. Also mit der Sintflut hat sich die Lebensweise und man muss wirklich sagen, die Lebensform des Menschen komplett geändert. Was ist hier anders als früher?
Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das hier drin steht.
Wo drin?
Was wir eben gelesen haben.
Das war ja mit bei, ja. Okay. Natürlich, hier steht es im Vers 2 und im Vers 3, dass sämtliche Tiere, und zwar von den Vögeln, über alles, was sich auf dem Erdboden regt, zusammen mit allen Fischen des Meeres, dem Menschen zur Speise gegeben ist. Und vorneweg war das wie? Nein, was war vorneweg zum Essen?
Ja, Frucht, die Frucht des Feldes.
Adam und Eva waren noch volle Vegetarier. Muss man ganz klar sehen. Die was? Richtig. Es heißt im Kapitel 1, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, das soll euch zur Nahrung dienen. Frucht, Kräuter und Bäume. Jegliche Art. Das sagt uns auch, dass es damals entweder dem Menschen nichts geschadet hat, eine Tollkirsche zu essen, oder dass sie noch nicht giftig war. Ich glaube schon, dass die noch schon genauso gewirkt hat wie heute. Aber dass das nicht zum Schaden des Menschen war. Und wenn Jesus zum Beispiel bei seinen Abschiedsreden seinen Jüngern sagt, wenn jemand etwas Tödliches aufnimmt, soll es ihm nicht schaden, dann stellt das tatsächlich diesen paradiesischen Zustand wieder her. Und wir haben heute früh gerade in unserer Hausandacht die Geschichte gelesen von Elisa, wie er mit den Prophetenschülern unterwegs ist und die bauen oder machen Anbau, weil es zu eng geworden war. Und sie kommen überein, Holz zu schlagen. Da kann man sich nämlich ungefähr ausrechnen, wie viele Leute er bei sich beherbergt hat. Ich habe das mal unsere Kinder rausfinden lassen und von zweien angefangen bis vielleicht zehn kam eins auf 50 und das dürfte die Mindestzahl gewesen sein, denn sie hatten sich waren übereingekommen, jeder holt einen Balken. Mit zwei Balken kriegt man noch keinen Anbau oder kein Haus. Mit 10 auch nicht. Mit 50 ist es noch ganz schön knapp. Hier werden es 100 gewesen sein. Die waren unterwegs und dann passiert ihm eines Missgeschick, dass er von seiner entliehenen Axt vorne das Eisen verliert und das fällt ihm in den Jordan. Und der Prophet beteiligt ihn an einem Wunder, lässt sich zeigen, wo das passiert ist, schneidet ein Stück Holz ab, wirft das da hinein und das Eisen schwimmt auf. Wie geht das? Lass erstmal jemanden das rausfinden, der studiert hat.
Nein, da fehlt ja noch was zu, so wie das Holz schwimmt, soll auch das Eisen schwimmen. Ja.
Nee, steht nicht.
Ich sage schon. Ich habe da selber schon öfter nachgedacht.
Eigentlich ganz einfach. Einsteins Relativitätstheorie macht das logisch. E gleich m mal c Quadrat. Energie ist Masse mal das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Da das Eisenstück Masse hat und das Holzstück eine geringere, danach das Eisen aufschwimmt und ich sage, das Holz untergehen muss, nur dann funktioniert das auch physikalisch, wissenschaftlich, realistisch. Und ich bin mir ganz sicher, also in der Physik ist die Wissenschaft wirklich auf den Spuren Gottes. Es gibt in anderen Bereichen, da ist sie völlig von ihm weggegangen. Aber in der Physik ist sie auf seinen Spuren. Und da kann man dann daraus schließen, dass das Holz untergegangen sein muss, wenn das Eisen aufschwimmt, indem es mittels Energie eine Masseübertragung gegeben hat. Verstehst du nicht? Natürlich ist es einfach ein Wunder. Es braucht mit Sicherheit ein Wunder. Es ist ungefähr dasselbe wie das Beamen im Science-Fiction-Film. Das ist genau dasselbe. Und so verstehe ich ganz ernsthaft auch Entrückung oder das, was man unter Levitation im Alltag versteht. Das ist ja so die Abklatschen einer Entrückung. Das satanische Abklatsch, dass es also Körperverschiebungen gibt, in dem sich der irgendwo entmaterialisiert und dematerialisiert und woanders wieder materialisiert. Und das Ganze geht nur mittels Energieübertragung. Aber das sagt eben die Relativitätstheorie. Das ist sehr logisch. Wie waren wir jetzt darauf gekommen? Ja, was hat das Eisen hier mit dem?
Mit dem Essen, die Suppe, die sie eigentlich machen wollen.
Genau, das ist also was anderes. Also das ist tatsächlich zur Zeit vor der Sintflut einen ganz anderen Lebenszustand gab. Und das ist jetzt weiß ich auch wieder, wie das zusammenhängt. Und dass wir heute mit Jesus Christus und unter der Regie seines Geistes solche Zeitsprünge machen können, dass wir Zustände realisieren dürfen, die paradiesisch bzw. vorparadiesisch sind. Ich sage ein anderes Beispiel. Gott hatte dem Menschen aufgetragen, über alle Tiere zu herrschen. Wovon war dabei keine Rede? Einmal das. weder war vom Essen die Rede, noch von irgendwelcher Furcht. Wir können uns Herrschaft heutzutage kaum vorstellen, ohne dass dabei Gewalt angewendet wird. Aber die Herrschaft des Menschen über die Schöpfung ist gleich der Herrschaft Gottes über den Menschen. Ohne Furcht. Wann kam die Furcht auf? Die Furcht der Schöpfung vom Menschen. Da kam erstmal das Leid zur ganzen Schöpfung, nämlich mittels des Todes. Die Todesfurcht ist erst mit dem Sündenfall hinübergetreten, noch nicht die Furcht des Tieres vor dem Menschen. Der Boden, der Boden.
Ja, aber auch die Tiere. Also nach dem zur Schlange.
Die Schlange, das ist was anderes. Natürlich. Eben haben wir es gelesen. Das Mose 9. Erst nach der Sintflut, mit dem zweiten Bund, den Gott mit den Menschen schließt, ist das Herrschen verbunden mit der Furcht, die auf alle Tiere fällt. Erst dann gab es Flucht des Danks oder das, was wir heute erleben. Wir sind unterwegs gefahren, so, oh, hier war ein Reh. Paradiesisch wäre, man steigt aus, das Reh kommt auf einen zu, man streichelt das. Von daher habt ihr ein Glas so paradiesische Zustände gehabt bis vor kurzem. Die Rehe sind freiwillig hierher gekommen, haben hier ihre Jungen geworfen. Echt, das ist eine Sache, die geht normalerweise nicht. Das ist echt, das ist ein Zeichen der Anwesenheit des Geistes Gottes, sonst ist das nicht denkbar. Dass die Furcht des Tieres vom Menschen schwindet. Und zwar ist das nicht eine Furcht, die aus einer schlechten Erfahrung genährt wird, sondern der Schrecken Gottes sei auf alle.
Jetzt genossen der Knut, zum Beispiel gibt es ja jetzt ganz viele inzwischen.
Das ist was anderes. Das ist wirklich was anderes. Das ist, wenn, ich sag mal, du kannst ein Tier, fast jedes Tierbaby auf einen Mensch oder auf etwas anderes prägen. Wenn ein Hund eine junge Katze aufzieht, dann jagt er die eben nicht, sondern behandelt wie einen eigenen Welpen. Wenn du ein Katzenbaby, wirklich ein kleines, mit einer Maus zusammenbringst, dann behandelt sie das nicht als Beute, sondern als Spielgefährten. Richtig. Genau. Ja. Ja. Aber das ist wirklich so. Das ist, oder dieser schöne Film, Emi und die Wildgänse, ist dort genauso. Das Mädchen zieht die Gürtel auf und sie sind auf das Kind geprägt und sie muss dann losfliegen, um sie den Gänsezug zu lehren. Von daher ist der Eisbär was anderes als diese weggenommene Furcht. Das hat sich existenziell geändert. Dass der Schrecken, also und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde, auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sind sie in eure Hände gegeben. Heute muss man sagen, haben die Tiere auch alles, also wirklich alles Recht dazu, Furcht zu empfinden. Zur Zeit Noahs war das noch nicht so gefährlich, oder war das noch nicht abzusehen, wie gefährlich das mal für die gesamte Schöpfung wird. Und von daher ist eben auch das erste Mal dieses Prinzip Saat und Ernte, und zwar in der negativsten Form, deutlich geworden. Man sagt heute, jede Woche sterben etwa 100 Tierarten aus. Das war vor 100 Jahren noch nicht. Das war noch vor 50 Jahren noch deutlich weniger. Und es sind möglicherweise in 10 Jahren noch mehr. Da macht sich das eigentlich auf eine schlimme Weise deutlich, dass, und was es heißt, dass Furcht und Schrecken auf die Tiere gefallen sind, und zwar auf alle Arten, vor dem Menschen, weil der Mensch furchtbar geworden ist. Und er wird es umso mehr, je mehr er sich selber von Gott entfernt.
Ja. Wie ist es denn, es gibt so solche Geschichten, dass ja, so Leute, nicht per Experiment, aber die sich mit Tieren beschäftigen, also zum Beispiel Rehe oder Löwen oder was weiß ich, ne? Die gehen dorthin, ne, beobachten sie, und die Tiere gewöhnen sich auch auf diejenigen an. Ne? Und da gibt es solche, also ich sag mal, krasse Dinge, dass die erstens die Leute angegriffen werden, dass sie immer mehr dürfen, zum Beispiel zu Jagd mitgehen, die dürfen dann bei gewissen Leuten einmal ein Tier mitmachen, das ist auch ziemlich interessant. Weil zum Beispiel bei den Bären, da hat es mal so einen Dokumentarfilm im Kino gebracht, dass ein Mann mit seiner Frau in einer Bärenfamilie war und die haben sich gekannt, aber da kam halt eine andere Bärenfamilie, die sie nicht gekannt haben. Hat sie nach umgebracht und die anderen Bären halt haben es umgekehrt, aber haben getrauert darüber. Mhm. Ich finde ziemlich interessant, dass zum Beispiel mit den Elefanten, also da war ein Elefant, der über 12 Jahre alt ist, und wenn nein, da war es eigentlich in Kurzzeit mit 13, er hat gerade gekriegt, Elefant. Und der wurde hoch, also jeder, der total wild war, den Elefant halt, der als durch drin war, dann kam kurz in der Zeitung, einer der Ältere, der im Knast saß, bei dem sie Elefant abgekriegt hat.
Ich denke, das ist dort, wo ein Mensch seine von Gott gegebene Fähigkeit, Furcht und Schrecken zu verbreiten, bewusst ablegt. Ich mag das nicht bewerten. Also das dürfte in der Regel segensreich sein, aber es gibt auch Grenzüberschreitungen, wo Menschen sich, ich sag mal, ihrer eigenen Würde berauben und mit Tieren auf eine Stufe stellen. Oder es ist ja, also dieser abartige Spruch, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere, das ist zum Beispiel so eine Grenzüberschreitung. Ja, dass man seine Würde als Mensch aufgibt, indem man allen anderen Menschen das Schlimmste zuspricht und sich dann mit den Tieren auf eine Stufe stellt. Und das ist, ja, von daher ist das schwierig zu bewerten.
Ja, aber es gibt,
ich weiß, aber das, was du, was ich sag ja, was du meinst, ist die positive Seite, und die würde ich so benennen, das ist der freiwillige Verzicht eines Menschen, die Herrschaft, die ihm von Gott gegeben ist, auch auszuüben.
Da gibt es auch jemanden, der, ich weiß nicht, ob der es immer gibt, das gibt, glaube ich, da haben wir uns immer so eine Repetitionsfilme, dann gucke ich da gerne an. Da ist jemand mit Bullenhaie und weißer Haie, ne? Da taucht er extra, ne? Der will einfach über beweisen, dass die Tiere auch entzinkt haben, dass sie nicht doof sind oder nur einfach so angreifen. Und die haben halt auch praktisch festgestellt, halt, dass sie auch auf Körperreaktion der Menschen halt reagieren.
Ja, aber das ist nicht beherrschbar. Das ist ja dieser berühmte Australier, der vorgesah durch diesen Rochenstich ums Leben gekommen ist. Der war ja auch sicher, dass er, wenn er nur den nötigen Respekt hat, jedem Tier sich nähern kann, und das ging jahrzehntelang gut. Und dann eine Sekunde lang
hat er den Rochen erschreckt und dann hat er nach oben gestochen,
ja,
und hat
ihn, schlägt ihn der Rochen zufällig mitten ins Herz. Kleine Giftinjektion und da war nichts mehr zu machen.
Crocodile Hunter.
Ja. Bitte?
Tiger. Das hat auch keine gedacht, er hat sich dann noch sein Tier verteidigt.
Der kam ja aus dem Sumpfel, war.
Ja, trotzdem ist der Schädel eingeknastet.
Tja.
Nein, nein, der deutsche Dogge kannst du auch nicht an die Left zerfassen, das will ich auch an.
Die zweite Sache, die damit, also mit diesem Auftrag Gottes sich ändert, ist, in dem Moment, wo er Fleischgenuss freigibt, gibt es welche Regulierung oder welche Eingrenzung? Nicht mit Blut. Weil? Im Blut ist das Leben. Unser Geist ist in der Lunge und unsere Seele ist im Blut. So einfach ist das. Also, der Geist ist der Odem, den ein Mensch hat. Aber Leben ist im Blut und deswegen ist das Herz das Organ, was in der Bibel immer angesprochen wird, als das Organ, was den Menschen in seinem seelischen Empfinden oder in seiner seelischen Struktur bezeichnet. Wenn es heißt, gib mir, mein Sohn, dein Herz, dann meint er nicht, reiße das Herz aus und gib mir das, sondern gib mir Zugang zu deinem Leben. Ja, das ist so. Und deswegen Erziehung, kleiner Exkurs, bedeutet tatsächlich das Leben eines anderen Menschen gestalten. Deswegen ist das so katastrophal, wenn Erziehung nicht sachgerecht, nicht liebevoll, ohne Respekt geschieht. Weil es die Formung eines anderen Lebens ist. Und deswegen ist auch Nichterziehung oder falsche Erziehung so richtig katastrophal. Es wird das Leben eines Menschen zerstört oder zumindest verprägt. Und Erziehung bedeutet dann aber eben auch, einen Menschen ans Herz zu fassen. Ich mag diesen Ausdruck. Gerade weil er nicht so alltäglich ist. Normalerweise können wir das ja nicht. Ja, jemanden ans Herz fassen, aber man fasst vielleicht schlimmstenfalls mal jemanden an den Busen. Das ist schon schlimm genug. Aber jemanden ans Herz zu fassen, das geht viel tiefer noch. Das geht in das Leben des anderen. Und doch wird genau dieser Ausdruck gebraucht. Wie Gott mit uns umgeht. Der geht uns nicht an die Wäsche. Der geht uns auch nicht nur unter die Haut. Der geht uns ans Herz. Der greift mitten ins Zentrum unseres Lebens ein. Manche Leute haben so eine Panik, dass Gott so sie anrühren könnte, dass er ihnen zu nahe kommt. Und da sage ich, der kommt nicht nur nahe oder zu nahe, der greift mitten in unser Leben hinein. Und weniger geht auch nicht. Ein Mensch, der ihm sein Herz verschließt, das bedeutet, der verschließt ihm sein Leben, da bleibt Gott draußen. Weil der nämlich nicht mit Gewalt hineinbricht. Das braucht unser Zustimmung, unser Erlaubnis. Gott hat ein Recht darauf, in unser Leben einzugreifen. Aber es ist nicht seine Art, dass er da hineingreift. Es sei denn, es gibt besondere Umstände. Zum Beispiel, wir verletzen das Leben anderer. Das ist der Punkt, der hier nämlich benannt wird. Das Blut von einem Menschen werde ich von jedem fordern, der es vergießt. Das heißt, wer in das Leben eines Menschen eingreift, der macht sich damit Gott zum Feind. Sei es Mensch oder Tier. Ein Mensch, der in das Leben eines anderen eingreift, also in die körperliche Unversehrtheit, meint das ja zuerst, der kriegt damit Gott zum Feind. Ja. Und von daher geht das eben nicht, was heutzutage fast schon Erziehungsgrundprinzip geworden ist, dass man seinen Kindern oder seinem Umfeld erlaubt oder sogar ermutigt, sich handgreiflich zur Wehr zu setzen. Ehe dich einer schlägt, haust du ihn. viele Familien, die so sagen. Oder Jungs müssen sich prügeln. Wissen Sie? Ich bin nach anderen Regeln erzogen worden. Ich bin sehr dankbar dafür. Fakt ist, wer eines Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Und das sagt nicht, wer das mutwillig tut, sondern auch, wer das fahrlässig tut. Das unterscheidet hier überhaupt nicht. Ein geplanter Mord und ein versehentlicher Unfall unterscheiden sich in der Auswirkung auf das Leben dessen, der das tut, erstmal noch nicht. Er wird schuldig am Leben eines anderen. Dass Gott dann trotzdem Unterschiede macht, dass er nämlich den Mörder bestrafen lässt, während er dem, sag ich mal, unabsichtlich schuldig gewordenen eine Freistatt lässt, das ist seiner Gnade zu rechnen. Aber erstmal ist die Schädigung von Leib und Leben eines anderen, bringt dieselbe Sanktion hinter sich. Und ich bin bei allem, was man dabei durchaus als ungerecht empfinden kann, trotzdem dankbar, dass das in unser Rechtswesen so noch Einzug gefunden hat. Es wird zum Beispiel der Verkehrstäter nach demselben Recht verurteilt wie jemand, der eben eine vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung vollzogen hat, außerhalb des Straßenverkehrs, wenn da jemand anders prügelt oder sonst wie, mit dem aneinander gerät. Und derselbe wird auch verurteilt, der meinetwegen als Bauleiter irgendeinen Betriebsunfall zu verantworten hat.
Wie ist das mit dem Selbstmörder?
Der ist schuldig an sich selbst, ganz eindeutig. Das ist das Ultimative. Er hat praktisch die ultimative Strafe gleich auf sich gezogen.
Also null Chance.
An der Stelle null Chance, ja.
Auch wenn Satan ihn dazu getrieben hat. Weil letztendlich ist es der Satan, der dazu getrieben hat. Das ist eine schwere Frage wahrscheinlich.
Der Satan ist der Menschenmörder von Anfang an.
Ja, das ist ja. Der versucht ja, der will dann ja auch einreden, dass man sich vielleicht.
Also hier geht es mir aber erstmal um die praktische Auswirkung für denjenigen, und zwar von Gott her.
Dann hat er sich, ja klar, weil wenn er schuldig wird, und normalerweise würde ich an ihm heimgesucht, mhm. Gut, er ist ja schon tot, also kann er nicht ins nächste Leben eintreten, weil im ersten Tod ist er schon gestorben. So,
dann. Zwing mich nicht, endgültige Urteile zu fällen, weil mir die nicht zustehen. Ich gehe mal davon aus, dass Selbstmord einfach nicht die Option ist, und deswegen muss ich mich deswegen auch nicht mit Details zwingend nee, beschäftigen.
Das ist so interessant, wenn es eingefordert ist, steht ja nicht, wer da schon tot ist. Ne? So, und das selber an
die Sünden der Väter werden heimgesucht bis in die dritte und vierte Generation. Das heißt, wenn jemand sich suizidiert und er hat Nachkommen, dann sind die dort mit unter diesem Fluch des Blutes, des Todes. Und das ist eine Sache, die kannst du nämlich im Alltag regelmäßig ablesen, weil Suizide familiär gehäuft wohl auftreten, und zwar nicht in die Breite, sondern in die Generationenfolge. Merkwürdigerweise. Das sind eigene Verwandtschaft, dass sich Vater und zwei Söhne eingetan. Keine Blutsverwandtschaft, nebenbei gesagt. Aber das sind Dinge, das darf man nicht unterschätzen, dass sowas Konsequenzen hat, auch für die nächsten Generationen. Und umgedreht, ich halte unnatürliche Todesfälle im familiären Umfeld, auch in den Generationen davor, immer einer seelsorgerlichen Betrachtung für wert. Wirklich, das ist eine Sache, die oft verdeckt, trotzdem eine Auswirkung auf Familien hat. Und dem sollten wir uns stellen. Wortes Gottes. Das lohnt sich, da mal reinleuchten zu lassen. Jetzt kommen wir zum ermutigenden Teil. Das ist ja eigentlich der Hauptsatz von heute. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Welche praktische Auswirkung?
Dass zum Beispiel jetzt nicht in der Zeit, in der wir leben, dass auf einmal der Wind, komplette Winterauszeit oder komplette Jahreszeit wird, dass auf einmal alles nur noch dunkel ist und es dunkel bleibt. Also dass das bis zum Wiederkommen Jesu läuft.
Ja. Wie kann man das generalisieren? Wie würde man diese Lebensform?
Nach jedem Tag kommt Berg oder was? So ein Bergprinzip bei.
Bitte? Genau. Leben verläuft zyklisch. Das ist der große Merksatz. Das ist so allgemein, dass wir uns kaum in Gedanken, dass wir kaum in Gedanken daran verschwenden. Aber das ist ungeheuer wichtig. Leben verläuft zyklisch. Und ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen, da geistliches Leben auch Leben ist, verläuft auch das zyklisch. Von daher ist dieses Kinderlied, was man heutzutage so unter Beschuss hat, durchaus hinterfragbar, wenn es heißt, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Das mag man ja heute gar nicht mehr singen. Und es ist tatsächlich in der Sache angreifbar. Immer fröhlich ist das Leben nicht. Das Lied meint was anderes. Das meint, und von daher hat es schon seine Berechtigung, in den Auf und Ab unseres natürlichen Lebens gibt es eine Ebene, nämlich die Ebene, wo wir vor Gott leben, unser geistliches Leben, die muss von den Widrigkeiten des Alltags nicht beeinflusst werden. Da darf ich tatsächlich immer fröhlich sein. Denn die Tatsache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist, dass er uns zu Rechten Gottes vertritt, dass er wiederkommen wird und eine ganze Menge anderer Heilstatsachen sind von unseren jeweiligen Tagesstimmungen absolut unabhängig. Und das ist ein Grund zur Freude. Ob wir da früh gut drauf sind oder ob man mit so einem langen Gesicht aufsteht, die Heilstatsachen werden davon nicht im Geringsten berührt. Und wer das gelernt hat, sich daran zu freuen, der hat wirklich im geistlichen Leben viel erreicht. Und trotzdem wird das geistliche Leben dann nicht immer so ein langweiliges Dahinschweben sein, sondern es ist ebenfalls zyklisch. Ja, Saat und Ernte sind was Unterschiedliches. Was ist ab und was ist hoch? Nein, bei Saat und Ernte meine ich. Das Sehen selber ist grundsätzlich ist das ab. Man sieht es nämlich nicht nach oben, sondern man sieht es. Und dann erst geht es wieder auf. Und die Ernte nimmt man auf, egal ob das, na gut, vielleicht eine Kokosnuss. Die könnte auch erst ein Stück runter, ehe man sie wieder aufnehmen kann. Aber ich nehme alles auf. Das ist Freudenzeit. Ernte ist Freudenzeit. Saat ist Trauerzeit. Erst wenn man den Zyklus verstanden hat und wenn wir uns da, wie soll ich sagen, ein Stück daran gewöhnt haben, in der Weise, dass wir da mit und nicht dagegen leben, kann ich schon beim Sehen mich freuen. Und zwar in der Hoffnung, in der Erwartung der Ernte. Und ganz praktisch ist es so, das braucht eine Menge an Lebenserfahrung. Ich kann mich gut erinnern, ich war 4 oder höchstens 5, da habe ich meine ersten Saatexperimente gemacht. Tempotaschentücher oder Krepppapier oder sowas. Kresse-Samen drauf gestreut, Wasser drauf. Jeden Tag hin. Oh. Nächsten Tag waren die Dinger schon ganz schön dick. Danach kam schon eine weiße Spitze. Und dann diese hässlichen 14 Tage warten, jeden Tag hingucken. Und das könnte man immer noch nicht essen. Na gut, und das ist ungefähr das schnellste wachsende Kraut, was man verwerten kann. Bei den Sonnenblumen, die ja noch schöner waren, ist es mir schon häufig passiert, dass die gar nicht mehr bis in den Garten geschafft haben, weil ich dazwischen die 2 Tage zu gießen vergessen hatte. Und schon waren die Sprossen zwar schon so hoch, aber gleich wieder verwelkt. Und dann war es vorbei mit ihm. Bis man gar so einen riesigen Blütenkorb hat, das sind dann Monate vergangen. Und da war natürlich meine Spannkraft weg, jeden Tag zu gucken, wie hoch ist es denn heute. Habe ich zwischendurch wochenlang vergessen, genau. Oh, ist das ein riesiges Ding. Versteht ihr? Bis man das lernt, wie unterschiedlich solche Zyklen sind, und bis man das gerade auch, was das geistliche Leben betrifft, unterscheiden kann, was nach 14 Tagen reif ist und was erst nach 14 Monaten. Da braucht man einige Jahre Erfahrung sammeln. Und manches funktioniert besser und bei manchen funktioniert es besser und bei anderen ist es ja schwierig. Und es braucht auch ein Stück Sachkenntnis, ohne Quatsch. Ich kenne nämlich auch im Übereifer gegossene Dinge, da wuchs auch was, aber nichts Grünes, sondern was Graues. Ein Schimmelrasen, verpilzt, weil ich es nicht abwarten konnte. Ein bisschen, vielleicht hilft ein bisschen mehr Wasser mehr, vielleicht wächst ein bisschen schneller. Ja, das ist gewachsen, aber nicht das, was ich wollte. Genau, dann können wir das ganze Ding wegschmeißen. Schade. Also, versteht ihr, dieses Lernen, wie Leben funktioniert, welche Zyklen es gibt, das ist ein manches Mal mühsamer Prozess. Was ist daran ermutigend? Manches Mal. Nicht immer. Wenn man es richtig macht.
Wenn man die Führungshaben legt, dann nehmen wir tief in die Erde stoppt.
Zum Beispiel.
Und wie kann man mit dem Führung raus? Das kann ich nicht sagen.
Echt, auch jeder Samen muss anders behandelt werden. Die Türmer streue ich oben drauf und wische ein bisschen Erde drüber. Versuch das mal mit Kartoffeln. Versteht ihr? Das ist, das meine ich mit Sachkunde. Möhren. Ich habe das wirklich als Kind gelernt. Wir haben uns noch selbst versorgt. In diesem steinigen Erzgebirgsboden. Hier. Zieh eine Furche mit dem Finger. Nicht zu tief. Naja, das muss man erstmal so hinkriegen. Und streu den Samen ganz dünn. Na, was heißt ganz dünn? So 20 Körner auf einen Zentimeter, aber ein Körner auf 20 Zentimeter. Na, das muss man probieren. Im Moment gibt bloß ein Körnchen, ja. Möhrensamen ist ein winziges, fast staubfeines Ding. Ach, wunderbar, das geht auf. Ja, sagt dann der Vater. Dann werden keine Möhren draus. Dann hast du einen großen Büschel mit grünem Zeugs und unten ist kein Platz für die Möhre. Jetzt musst du die alle rausziehen und lässt immer einen Abstand mit einem Finger dazwischen. Tausende so eine Futzelchen wieder rausreißen. Aber wenn du jetzt 2 Finger nimmst, dann wächst dazwischen keine Möhre, sondern Unkraut. Oh wei, wei. Und dann muss man sich jedes Jahr mehr Mühe geben. Und zum Schluss hatte ich das gut raus, dass man das so hinkriegt, dass man nicht zu viel Arbeit hat. Wenn man es wieder zu einzeln macht, dann geht nicht jeder Same auf. Dann hat man Lücken dazwischen. Und versteht ihr? Also, das sind solche wichtigen Sachen. An solchen praktischen Dingen lernt man geistliche Prinzipien. Und dass es ohne Übung nicht geht. Und dann Markiersaat dazwischen. Möhren brauchen ewig, ehe die aufgehen. Das Unkraut ist immer schneller. Als Radieschen dazwischen. Dass man weiß, wie die Zeile läuft. Die keimen ganz schnell.
Bei den Bohnen ist das auch so spannend. Und wenn die Erde reift.
Ich denke, dass heute viele Menschen sich die Mühe solches natürlichen Sehens gar nicht mehr machen. Kriegt man ja viel billiger im Markt. Stimmt auch wirklich. Macht viel weniger Arbeit. Fertige Salattüte aufzuschneiden, als welchen anzubauen oder wenigstens noch im Ganzen zu kaufen. Da hat man noch ein bisschen eine Vorstellung, wie das ganze Ding zusammenhängt und wie das mal ausgesehen hat. Manche essen gar keinen Salat, weil er sogar noch das auf die Gabel bringen mehr Arbeit macht, als wenn man ein Stück Fleisch sich hinterschiebt. Aber je mehr wir solchen ganz natürlichen Dingen aus dem Weg gehen, umso weniger Möglichkeiten haben wir auch, geistliche Prinzipien zu lernen. Zweite Aussage. Alle Lebensprozesse sind zyklisch. Was ist noch? Oder was folgt daraus wiederum? Welche wichtige Lehre folgt daraus? Wenn Leben zyklisch ist.
Die Tiere und die Menschen dann auch im Zyklus? Tiere haben auch zum Beispiel Bären, Winterschlaf und sowas. Mhm.
Menschen auch, manche.
Naja, ein Zyklus beruht sich ja immer. Also kann man sich ja gewissermaßen auch orientieren an etwas. Also daraus lernen und wachsen, wenn ich mich daran halte. Also es ist ja nicht alles unvertraut. Es muss ja eine Steigerung geben, eigentlich. In dem, was geschieht. Also wenn jetzt immer alles gleich bleiben würde, hätte man ja eine Veränderung. Dann würde ja, ist nicht ab.
Wichtige Lehre aus daraus, dass unser Leben zyklisch verläuft. Du bist schon auf der richtigen Spur. Versuch's mal griffig zu formulieren.
Griffig. Mhm.
Ich versuch's mal. Zyklische Lebensverläufe beinhalten durch Wiederholung Lernmöglichkeiten. Was heißt das? Wir dürfen üben. Gott gestattet uns durch immer neue Anfänge Dinge wirklich besser zu machen als früher.
Das ist gut.
Also das ist für mich, und deswegen sind wir hier mit einer Kernaussage dieses Seminars. Das ist das Ermutigende. Und wenn ich vorneweg diese eher riskanten und negativen Dinge erwähnt habe, ist das das Wichtigste an Saat und Ernte. Ich muss alte Fehler nicht wiederholen. Ich weiß nicht, ich denke schon, dass ein Mensch weiß, was oder dass er Fehler macht. Trotzdem haben wir ja einen gewissen Gefallen auch daran. Jede Sache, die ich tue, hat einen Gewöhnungseffekt. Wirklich jede Sache, die ich tue, hat einen Gewöhnungseffekt. Sonst würde ich sie nicht tun.
Das hat ja alles einen ersten Schritt. Manchmal merkt man ja erst, dass es schief läuft, wenn der zehnte Schritt schon
gemacht ist.
Dann kann man ja die gleichen Fehler rausreißen an der Wurzel. Ja? Da muss man
beim nächsten Zyklus, nein, beim nächsten Zyklus. Hier beim nächsten Zyklus. Eben. Und ich sage das mal hier für unsere Männer, die in den Häusern leben. Wenn die hier sind, müssen die Fehler von früher nicht wiederholen. Ich finde das so gut. Echt, man muss nicht so weitermachen wie früher. Und wenn ich vielleicht einen Durchlauf schon hatte und habe es dann wieder sausen lassen, muss ich beim zweiten Mal erst recht nicht mehr machen. Diese Dinge die Gott so eingerichtet hat, geben in uns eine wirkliche, reale Chance einer dauerhaften Veränderung. Dass ich beim nächsten Umlauf nicht wie in der alten Spur laufe, wie in so einen Hohlweg, wo ich nicht mehr rauskomme, in eingefahrenen Gleisen, sondern eher, ich sage mal, wie in einer Spirale, dass ich zwar an denselben Ort komme, aber auf einem anderen Niveau. Das ist wichtig. Und das hat kurze und lange Zyklen. Und es endet mit einem kurzen Zyklus. Nicht aufhören soll. Saat und Ernte. Dieses Prinzip, dass kleine Anfänge erhebliche Auswirkungen haben. Sommer und Winter. Das heißt, angenehme und unangenehme Zeiten. Der Sommer ist einfach angenehmer als der Winter. Das ist auch beim Eskimo nicht anders. Auch der Polarsommer ist schöner als der Winter. Frost und Hitze. Da wird, lass uns das mal wirklich darauf achten. Saat und Ernte. Sommer und Winter. Frost und Hitze. Man würde sonst denken, wenn es dasselbe Paar wäre, nur eine einfache Wiederholung, würde auf Sommer und Winter natürlich Hitze und Frost kommen. Ja, sondern Sommer und Winter, Frost und Hitze. Das sagt, also wenn Sommer und Winter für angenehme und unangenehme Zeiten stehen, dann steht Frost und Hitze für die Notwendigkeit von Härten. Ja, Frost ist eine Härte, Hitze ist eine Härte. Beides, auch in ihren Abwechslungen, gehört zum zyklischen Lebensverlauf. Extreme gehören mit zum Leben. Laues Lüftchen ist nicht dabei erwähnt. Ja? Lauheit gehört nicht zum Leben, ist lebensfeindlich. Extreme gehören aber dazu. Gegensätze. Und viertes, Tag und Nacht. Und das ist der kürzeste Zyklus von den vier, die erwähnt werden. Ja?
Dann frage ich mich immer, warum dieses Schwarz-Weiß-Denken angekreidet wird und dass es da 40 Bauchlinien gibt. Weil das ist, also das ist für mich jetzt eigentlich eher, also was hier aufgeführt ist, ist halt immer das Gegenteil, Schwarz und Weiß, Tag und Dunkel,
nein.
Frost und Hitze. Also so.
Aber die vier werden zusammen. Na, guck mal, was ist denn Tag und Nacht? Es gibt doch im Tag und Nacht zweimal eine Dämmerung. Und nur einmal ein Tag und einmal eine Nacht.
Eigentlich ist ewige Nacht, wenn man das Universum betrachtet. Im Grunde genommen ist Tag eine Illusion. Und das ist jetzt mal ganz krass.
Das stimmt nicht.
Tag Illusion sei.
Also schon, wenn du das Universum anguckst und die Kugel schläft im Weltall und eigentlich leuchtet nur so wie so eine Glühlampe, die Sonne ist an und dadurch sehen wir Tag. Aber wenn wir im Universum wären, ist es.
Wir sind im Universum.
Ja, aber wir sind auch die Kugel, die sehen diese Also ich finde es schon sehr wichtig, dass es eigentlich ist das Universum, das wird ja nicht hell dadurch. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite wären, würden wir die Sterne sehen. Und dann ist es immer Nacht. Es ist immer Nacht, das Universum ist immer Nacht. Es gibt
nicht
nur den Planeten Sonne und der ist hell.
Es ist gar kein Planet, sondern ein Fixstern.
Das ist nicht okay.
Nur der. Es gibt Milliarden davon.
Sonne.
Ja.
In der Schule gibt es ein Minuspunkt, aber es ist auch egal.
Nein, weißt du, warum das nicht stimmt? Weil mitten in diesem scheinbar dunklen Universum es immer helle Stellen gibt. Welche zum Beispiel?
Ja, das meine ich, aber ich meine jetzt die Sonne,
eben.
Die den Tag ist.
Da, wo ist es immer hell?
Milchstraße oder Berlin?
Nee, wo ist es immer hell?
Wo ist es immer hell?
Also ich sage die Erde, wo ist immer hell?
Schreibt sich mit Ü, nicht mit E. Auf der Vorderseite des Mondes, ist das noch niemandem aufgefallen? Es ist Tag und Nacht, Sommer und Winter, immer hell. Der Mond führt eine gebundene Rotation aus. Das heißt, die der Erde zugedrehte Seite ist immer erleuchtet. Entweder voll oder halb oder ein Viertel oder nur ein schmaler Rand. Natürlich von der Sonne.
Ja, also die Sonne letztendlich, egal, ich kann nicht beschreiben. Ich weiß, was ich meine, ich kann es irgendwann mal ausführen, aber das ist halt so. Was ich meine, ist so, was ich meine. Aber wenn es was anderes ist, ist es auch okay.
Wenn die Sonne da ist, dann ist die nächsten Tag dumm.
Ja. Das war so ein philosophischer Exkurs, das ist nicht ganz so wichtig. Bitte? Ja.
Ja, wiederum beleuchtet werden. Ich meine, auch jetzt.
Beleuchtet werden? Nein, die leuchten. Nein.
Nein. Ja, okay, wenn aber Punkte in einer schwarzen. Ja, ganz viele. Ja, genau. Also deswegen, aber die sind komplex, meine ich. Also,
Nein, das stimmt eben nicht. Wenn es heißt, Gott schied Licht und Finsternis,
genau,
dann ist es an einer Stelle immer finster, und zwar an den meisten Stellen des Kosmos, und an anderen immer hell, nämlich an allen Lichtpunkten.
Ja, okay.
Das ist immer hell.
Wir müssen nicht zum Streiten, habe ich schon mal gesagt. Das ist nicht einfach nur ein Wortspiel.
Bitte?
Ja, also von daher. Ja, da hat sich irgendwas
gefunden. Ich habe eine ganz besondere Nacht mal erlebt. Da sind wir nach Hamburg hochgefahren und 12 los. Das war gegen Winter, also die kürzeste Nacht überhaupt. Und wir sind noch Richtung Nacht gefahren, und wenn du den Kopf ein bisschen gedreht hast, dann war es Sonnenaufgang. Und das war so ein interessanter Stahl zwischen Tag und zwischen Nacht. Also das, da haben wir das mal so erlebt, diesen Übergang, weil wir die ganze Nacht durchgefahren sind mit so einem Wechsel und da war es natürlich schon hell. Und das war cool. Da hast du mit dem linken Auge in die Nacht geguckt und mit dem rechten konntest du schon in den Tag reinschauen.
Ich habe gesagt, 4 Zyklen werden da von Gott genannt, die sich ihrerseits aber überlagern. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Das heißt, die laufen in unterschiedlicher Geschwindigkeit ab. Es gibt Dinge, die sieht man am Tag, die allermeisten, es gibt welche, die gedeihen angeblich zumindest besser, wenn man sie nachts sieht. Und manche werden nachts gesät, weil die Bauern das einfach sonst nicht schaffen. Versteht ihr? Und damit ist der, zum Beispiel der Saat- und Erntezyklus, nicht an den Tag- und Nachtzyklus gebunden. Jedenfalls nicht zwingend. Und vieles wird in der Nacht geerntet. Ja? Die Mähdrescher, wenn es tagsüber geregnet hat, das wird erst nachmittags trocken, dann fahren die bis in die Nacht.
Nacht und Tag oder Tag und
Nacht? Tag und Nacht. Und Frost und Hitze stehen in Zusammenhang mit Saat und Ernte, aber sind nicht deckungsgleich. Ja, nicht am Tag des Sehens beginnt der Frost und die Ernte ist nicht in der hitzigsten Zeit. Zyklen, die gegeneinander verschoben sind. Und auch das ist wieder im geistlichen Leben so. So wie wir im natürlichen solchen einander überlappenden Lebenszyklen ausgesetzt sind. Und an manchen Tagen kommt, sage ich mal, alles Angenehme zusammen. Und im schlimmsten Fall kommt auch alles Unangenehme mal zusammen. So ist es im Geistlichen. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, das liegt daran, weil, wenn ich nicht den Blick geöffnet habe für diese einander überlappenden Dinge im Leben. Und deswegen brauche ich die Graustufen. Deswegen brauche ich diese differenzierte Wahrnehmung. Deswegen kann ich nicht sagen, schwarz oder weiß. Es ist eben nicht regelmäßig so, dass ich an dem Tag, wo ich meine Tomaten pflanze, gerade der Sommer beginnt, es aber ein Frosttag ist und auch noch Versteht ihr? Also, sondern das sind Dinge, die jeden Tag anders gemischt werden. Und trotzdem ist jeder Zyklus für sich in einem gewissen gleichen Rhythmus. Und auch das muss ich lernen, damit umzugehen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Rhythmen aufwachsen oder ein unterschiedliches Bewusstsein davon haben. Ein Bauernkind wird zum Beispiel den Saat- und Ernterhythmus ziemlich stark wahrnehmen. Und zwar von klein an, dass die Eltern nämlich in der Erntezeit ständig beschäftigt sind und danach schließt sich ja gleich das Sehen da an. Und danach haben die ihr mal Zeit. Ein anderes Kind fürchtet sich vor dem Winter, weil es dort ein halbes Jahr friert. Mag den nicht. Nimmt diesen Zyklus viel stärker wahr. Interessiert sich wenig für Saat und Ernte zum Beispiel. Ja. Und das macht unser Leben miteinander manchmal kompliziert, dass wir von solchen unterschiedlichen Rhythmen unterschiedlich beeinflusst werden. Ich merke das schon im Büro. Mir macht Hitze und Kälte vergleichsweise wenig aus und meine Mitarbeiterin friert schon nach einer Viertelstunde am Computer sitzen. Und das macht echt einen Unterschied. Ich sage, komm, wir machen das noch. Oh, mir ist schon so kalt. Diese Dinge geben im Alltag oft Anlass zum Stress. Sind von Gott aber als eine Chance gedacht. Nämlich, ich sage es nochmal, mit jedem Umlauf besser zurechtzukommen. Und ich sage so, wir sollten, wenn wir unter einem bestimmten Zyklus, bei dem einen ist es die Hitze, beim anderen ist es die Kälte, beim einen ist es der Tag, beim anderen ist es die Nacht, nicht immer gleich schlecht damit zurechtkommen. Versteht ihr? Also, dass wir, wie soll ich sagen, versuchen, unsere Grenzen zu erweitern in diesen unterschiedlichen Lebenszyklen. Das ist Belastbarkeit, das ist Brauchbarkeit. Das kann man nicht endlos verlängern. Man kann nicht immer die Nacht zum Tag machen. Mal schon. Ja, man kann mal eine Nacht irgendwo anders hinfahren. Man kann nicht jede Nacht fahren und dann gleichzeitig am Tag noch volle Leistung bringen. Versteht ihr? Das ist gemeint. Also, dass wir einmal wissen, das sind so Zyklen. Und zum Erwachsenwerden gehört, dass ich diese Einschränkung zumindest zeitweise mal aufheben kann. Ich habe erwachsene Leute erlebt, die haben gesagt, wir waren unterwegs, sind eine halbe Nacht gefahren. Also heute kann ich nichts machen. Ich habe nicht genug Schlaf gekriegt. Und? Versuchst du es die nächste Nacht mal. Versteht ihr? Also, ist die Menschen, die sich extremst starren Regeln unterwerfen, wo unser Leben aber viel, viel stärker dem Wechsel unterworfen ist. So ist es zumindest von Gott eingerichtet. Und ich für mich zumindest habe einen Entschluss gefasst, diese zyklische Lebensgesetze auszunutzen. Es sind dort Ressourcen drin. Ne? Wenn ich nicht dagegen lebe, sondern damit lebe, da kann ich meine Grenzen erweitern. Wie gesagt, ich kann nicht jede Nacht durchmachen. Aber ich kann bestimmt eine halbe Nacht in der Woche mal durchmachen. Ich fange vielleicht mit 2 Stunden an. Es geht nicht darum, durchzumachen, um irgendwelchen Scheiß zu tun. Also das ist ja gut, wenn dann die Nächte kommen, dass das mal aufhört. Aber um Gutes zu tun, um eine Arbeit fertig zu schreiben oder irgend sowas, ja, kann ich meine Grenzen erweitern. Das ist wichtig. Nicht ins Maßlose. Gott hat nicht gesagt zu Noah, und wenn du dann im Alter von 600 Jahren bist, dann brauchst du auf die Nächte keine Rücksicht mehr zu nehmen, dann kannst du durcharbeiten. Das ist ja oft so, dass alte Leute weniger Schlaf brauchen. Ja, das heißt aber nicht, dass sie dann die Nacht zum Tag machen müssen. Da sind wir mit unserem Verstand gefragt, dass das vernünftige Abgleichen mit anderen gefragt. Aber ich muss zum Beispiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, nicht in eine schlaflose Nacht fürchten, als ob das die Pest sei. Jetzt gehen wir in die Nacht hinein. Jetzt gehen wir in die Nacht mit der fröhlichen Erwartung, dass wir morgen Dinge besser machen können als heute. Das Erste, was ich mir wünschte, wäre die Pünktlichkeit beim Anfang. Amen.